Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit jetzt ziemlich genau 4 Monaten zwingt uns das Coronavirus erstens unseren Alltag grundlegend umzudenken, aber auch unsere Zukunft. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell in der Urlaubszeit, wie können wir eigentlich reisen? Oder danach wird wichtig sein, wie können wir eigentlich in der Schule oder in der Universität lernen? Generell wird wichtig sein, wie können wir eigentlich arbeiten? Corona zwingt uns, die Zukunft neu zu denken und wir wollen das in dieser Woche hier im Deutschlandfunk Kultur grundlegend tun. Und jetzt mit der Frage, was kann eigentlich die Literatur leisten, wenn wir in die Zukunft schauen? Die Vorstellungen von der Zukunft in der Literatur sind ja relativ oft eher pessimistisch. Zum Beispiel 1984 von George Orwell oder Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Wie die Literatur also unser Zukunftsdenken beeinflussen kann, das können wir jetzt mit Emma Braslavsky besprechen. Sie ist Autorin und Schriftstellerin. Sie hat unter anderem den Roman Die Nacht war bleich, die Lichter blinken geschrieben. Hallo Frau Braslavsky.
Hallo.
Sind Sie Zukunftsoptimistin oder Pessimistin?
Ich bin Optimistin auf jeden Fall, wobei ich glaube, dass wir eher immer über Utopien sprechen. Wir versuchen immer irgendwas. Wir schaffen uns neue Regeln, in denen wir besser und fairer miteinander umgehen können. Aber wir kriegen natürlich dann immer auch die andere Seite. Das ist normal. Und vielleicht sollten wir dann uns eher auf diese Seiten besinnen, die uns weiterbringen, als zu sehr immer über dystopische Elemente zu sprechen. Aber ich habe eine sehr interessante, Ihre Ansage war sehr interessant, weil Sie sagen, die Dystopien überwiegen. Ich glaube, in der Literatur ist es deshalb so, weil sie eben interessanter zu schreiben sind.
Das Schöne ist langweiliger.
Nein, aber für einen Autor, der ein krisenfreies Terrain betritt, gibt es da wenig zu erzählen. Also da kann man gerade aus den 20er, 30er Jahren kann man da sehr viel finden, da so große Schinken, die sehr langatmig sind. Das Automatenzeitalter zum Beispiel von Ritoko, meine Güte, das sind 900 Seiten, die kann man kaum lesen. Wir waren ja mal sehr zukunftssüchtig, die Deutschen, vor allem die deutsche Literatur. Das ist im Prinzip nicht anders, nur hat eben diese Zukunftsliteratur in der schön geistigen oder ernsten Literatur nicht so eine große Stellung gehabt, wie sie damals hatte. Und deshalb ist es vielleicht einfach nur eine Verschiebung der Ebenen, die wir jetzt erleben.
Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie sich einen Text ausdenken, zum Beispiel einen Roman, ist das dann befreiend, wenn Sie über die Zukunft nachdenken können?
Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass selbst wenn man über die Vergangenheit spricht oder sich ein Phänomen aus der Vergangenheit sucht, dass man nicht auch immer über Zukunft spricht. Aber wenn man über Zukunft schreibt, und das ist für mich eigentlich immer, es liegt alles übereinander, dann hat es immer was mit der Gegenwart zu tun. Eigentlich geht es ja nur um Alternativen. Es geht um, dass man nochmal neu puzzelt, dass man sich Dinge nochmal anders vorstellt. Es hat weniger was mit Vorhersagen zu tun, weil das ist etwas, was wir sehr schwer können. Aber es hat etwas mit der Analyse zu tun, der Gesellschaft oder der Welt, in der wir jetzt gerade leben. Viel mehr damit.
Ja. Würden Sie zum Beispiel sagen, dass Ihr letzter Roman Die Nacht war bleich und die Lichter blinken ein positiver Blick in die Zukunft ist? Da gibt es ja eine Hauptfigur, Roberta, eine weibliche Recheneinheit, die hat ja schon auch zu kämpfen.
Ja klar, das wird so eine Einheit, wenn es sowas jemals geben wird, müsste sowas definitiv tun. Wir müssen es ja auch. Aber ich würde auch sagen, dass es eher eine Utopie als eine reine Dystopie ist, weil es natürlich auch zeigt, dass wie wir uns, sagen wir, uns Wunscherfüllungsmaschinen bauen können und uns das Leben so süß gestalten können, dass es uns quasi umbringt, ja, dass wir es nicht mehr ertragen können, dass wir gehätschelt werden und gepflegt. Das ist natürlich auch etwas, das Grenzen hat, ja, also die schönen Erfahrungen, wenn man keine Krisen mehr hat im Leben und auch keine, nichts Störendes, niemand, der widerspricht, das ist nichts, was uns herausfordert und nichts, was wir, sagen wir mal, viele von uns wahrscheinlich eher als langweilig empfinden würden.
Was wollen Sie eigentlich bei Ihrer Leserschaft auslösen, wenn die sich jetzt zum Beispiel ein Buch von Ihnen anschaut und dann über die Zukunft nachdenkt?
Das kann ich ja nun ganz schlecht sagen, weil wenn in dem Moment, in dem der Text erscheint, dann geht alles, was passiert, immer zwischen Leser und Text. Das ist etwas sehr Privates, Intimes. Bestenfalls schaffe ich es, dass jemand etwas empfindet, etwas fühlt, auch wenn es etwas Schreckliches ist. Ja, das ist ja durchaus, Kunst ist nicht dazu da, dass wir uns besser fühlen, sondern dass wir etwas empfinden, dass wir etwas sehen, dass wir etwas erleben, was wir im normalen Leben oder unter normalen perspektivischen Voraussetzungen vielleicht nicht sehen und empfinden würden. Und das ist, glaube ich, für mich das größte Kompliment, wenn jemand etwas empfunden hat, selbst wenn er es schrecklich fand.
Auch wenn es dann etwas eher, abschreckend ist jetzt ein großes Wort, aber nehme ich nochmal das einfachere Wort, etwas Pessimistisches ist?
Ja, natürlich, weil das ist natürlich, Zukunft stellt sich jeder anders vor. Wir haben alle unsere Privatutopien, die ungefähr so lange dauern, wie wir glauben zu leben. Was interessiert die Leute, was im Jahr 2500 passiert? Ich meine, wir können sagen, das ist wichtig, aber dystopisch gesprochen, werden wir da alle schon tot sein? Das ist eine gute Zukunftsvorhersage. Ich glaube, da werde ich recht haben, weil wir das natürlich wahrscheinlich nicht erleben werden. Vielleicht gibt es ja doch zwei, drei, die haben es geschafft, dann bis dahin noch weiterzuleben. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass Pessimismus nicht unbedingt etwas Schädliches ist, es sei denn, dass wir nur, sagen wir, Angstutopien oder Dystopien in dem Fall entwickeln, die uns zurückhalten, sagen wir, Dinge neu auszuprobieren. Ja? Das Problem ist halt, wenn wir, sagen wir, in so eine Art von Depression verfallen und glauben, die Zukunft bringt nur noch Schlimmes. Denn eigentlich wissen wir ja aus der Vergangenheit, dass unser Leben ja eigentlich besser geworden ist, auch wenn es nicht weniger schwierig ist und nicht weniger grausam und vielleicht auch nicht weniger ungerecht. Es ist nur anders ungerecht. Und ich glaube, dass wir verstehen, dass wir in der Lage sind, uns bestimmte Dinge vom Hals zu halten oder eben neue, sagen wir mal, Absprachen einzugehen. Und wenn wir uns darauf verlassen, dann ist egal, wie pessimistisch das Urteil über ein Buch ist, weil es spricht ja dann nur über eine Situation, die jetzt schon zu sehen ist, sichtbar ist. Und das ist ja nicht unbedingt was Schlimmes.
Kann da die Literatur etwas, was die Wissenschaft nicht kann, weil sie eben so sehr an die Fakten gebunden ist?
Ich glaube, die Literatur und die Wissenschaft gehen sehr gut zusammen, weil die Literatur etwas könnte, wie wenn man es gut macht, dramaturgisch, etwas fühlen zu lassen, erleben zu lassen, was ein stärker sozusagen, sagen wir, wie ein Programm funktionieren könnte, bestenfalls vielleicht sogar einen dazu bringt, bestimmte Dinge zu machen oder zu unterlassen. Wissenschaftlich ist ja eine, bedeutet ja, dass ich Dinge untersuche, beweise oder neue Räume schaffe. Manchmal schaffe ich Räume, die ich noch nicht verstehe oder ich sehe etwas, was ich noch nicht beschreiben kann. Und die Literatur ist manchmal der Wissenschaft voraus. Es kommt halt darauf an, ob man nicht zu viel vorhersagen will, sondern eher sich mit, sagen wir mal, auch gesellschaftlichen Tendenzen und emotionalen Tendenzen beschäftigt. Denn der Mensch kann, sagen wir mal, nicht aus jeder Klemme raus. Das liegt eben daran, dass wir bestimmte Veranlagungen haben, bestimmte Wünsche und Träume haben, die wir nicht so einfach aufgeben wollen. Und da greifen wir halt manchmal eben in Mottenkisten oder radikalisieren uns in bestimmten Bereichen, die uns dann eben wieder nicht gut tun.
Die Schriftstellerin Emma Praslavsky hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Danke.